Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosa-rote Panzer und heute möchte ich im Gespräch begrüßen Herrn Lothar Meyer. Er ist der Autor des Buches Dexit zum Für und Wider eines Austritts aus der EU. Es gibt nicht viel Literatur im Allgemeinen zum Dexit und mein Anreiz war schon lange darüber zu reden, wie ein Dexit praktisch aussehen würde, ob es einen Plan dafür gibt oder wie es im Allgemeinen darum besteht, wie die praktischen Anwendungen bei einem Dexit aussehen könnte. Und da Sie ein Buch dazu geschrieben haben, herzlich willkommen, Herr Lothar Meyer.
Guten Abend, Dank.
Da Sie eine recht lange Vergangenheit haben, möchte ich gar nicht so viel selber darauf eingehen, sondern lasse Sie gerne in Ruhe sich vorstellen, damit der Zuschauer, der Sie noch nicht kennt, Bescheid weiß, was Sie alles für einen Hintergrund haben. Also Sie sind AfD-Politiker und...
Richtig.
Ja.
Ein Mann mit Vergangenheit, wie Sie ja eben schon sagten. Ich will mich nur auf das Allernötigste beschränken. Ich bin Politikwissenschaftler von Beruf, aus Altersgründen inzwischen natürlich im Ruhestand. Ich war nach dem Eintreten des Ruhestands in meinem vorherigen Wohnort Stuttgart Stadtrat und Vorsitzender der dortigen AfD-Fraktion. Bin dann 2017 in den Bundestag gewählt worden. In der 19. Wahlperiode, also bis 2021. Seitdem bin ich in der Hamburger Kommunalpolitik eher am Rande etwas tätig, aber vor allem publizistisch tätig. Und eines der Ergebnisse hier in Buchform, die Auer Dexit haben Sie ja gerade eben schon gezeigt. Und das soll ja wohl auch die Grundlage unseres Gesprächs sein, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
Ja, ich meine, es gibt bisher nicht viele konkrete Vorlagen dafür, wie es aussehen könnte, wenn der Dexit konkret ins Auge gefasst würde und was dort passiert. Das ist, denke ich, eine Frage, die durchaus viele Leute interessieren. Aber lassen Sie mich ruhig mal ganz, ganz einfach anfangen. Wenn ich jetzt unbedacht mit dem Mikrofon in eine Fußgängerzone gehe und ich frage die meisten Deutschen irgendwo auf der Straße über die EU, dann werden zwei Antworten vermutlich kommen. Die Leute werden sagen, Deutschland profitiert hauptsächlich von der EU und Deutschland ist Haupteinzahler in die EU. Oder? Und das ist meiner Ansicht nach ein totaler Widerspruch. Und trotzdem kriegen die Mehrheit der Deutschen das irgendwie unter ein Dach. Haben Sie auch den Eindruck oder sehe ich was falsch?
Ja, ich würde es etwas differenzierter sagen, weil die Umfragen schon seit ein oder zwei Jahren etwas in die andere Richtung gehen. Dass wir der größte Zahler sind in der Europäischen Union, das ist allgemein bekannt. Da brauchen wir uns nicht groß drüber zu unterhalten. Das soll ja hier noch ausgeweitet werden. Aber ein entscheidender Punkt ist, dass das Vertrauen in die EU unter den Bürgern, nicht nur in Deutschland, sondern überall in Europa, stark abgenommen hat. Die Ereignisse im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, die Ereignisse im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Krise, die sogenannten Wiederaufbauprogramme, die ja gerade von Deutschland in allererster Linie zu finanzieren waren und die die Verschuldung der Bundesrepublik stark in die Höhe getrieben haben, das hat dazu beigetragen, dass das frühere große Vertrauen in dieses ja wunderbare Menschheitsprojekt Europäische Union bei der Masse der Bürger kontinuierlich abgenommen hat. Wenn Sie verfolgen, die Umfragen, die ja meistens so formuliert sind, haben Sie Vertrauen, großes oder überhaupt Vertrauen in die Europäische Union, dann hat das seit 5, 6 Jahren kontinuierlich abgenommen. Und Sie werden immer mehr Menschen finden, die in der EU nicht die Vorteile, die sie auch wirklich hat, nämlich in Gestalt des Binnenmarktes, die Gestalt des freien Warenverkehrs, des freien Verkehrs von Personen zwischen den Mitgliedsländern, des freien Verkehrs auch von Kapital, dass diese Vorteile allmählich verschattet werden von einer Machtposition, die die EU-Kommission die EU-Organe insgesamt versuchen aufzubauen, für die die europäischen Verträge ihnen keine Grundlage geben. Wenn ich Ihnen ein, zwei Beispiele dafür geben darf. Das letzte, gerade in diesen Tagen auch vielfach zu finden, wenn auch nicht auf den ersten Seiten oder überhaupt in den sogenannten Qualitätsmedien, das ist der Versuch der Europäischen Kommission, die geplante Wiederaufrüstung Europas bis zu einem Grade jedenfalls, wo man sich in der Lage glaubt, einem Angriff, der nach Auffassung der EU nur aus Russland kommen könne, begegnen zu können. Das muss finanziert werden. Nun hat die EU ja im Grunde keine eigenen Finanzmittel. Sie lebt vollständig von den Zuwendungen der europäischen Mitgliedsländer. Größter Mitgliedszahler, größter Zahler insgesamt ist die Bundesrepublik Deutschland. Sie versucht aber jetzt, die Aufrüstung Europas in die eigenen Hände zu nehmen. Die Beschaffung, eventuell sogar mit dem Ziel der Aufbau einer europäischen Armee, für die es auch laut Umfragen bei den Bürgern der Europäischen Union insgesamt keine Zustimmung gibt. Nun, wie kommt man an das Geld heran? Zum einen versucht die EU schon seit Jahren, eigene Steuern erheben zu können. Und auch dafür geben die europäischen Verträge keine Grundlage. Sie kann keine eigenen Steuern erheben, also versucht sie es auf Umwegen und durch die Hintertür. Dieser letzten Hintertürchen, das sie in die Diskussion geworfen hat, ist, die europäischen Bürger hätten ja viel Kapital angelegt in schwach verzinsten Anlagen. Ja, natürlich sind viele Geldanlagen der Bürger schwach verzinst, aber warum? Nicht, weil die Bürger so blöd sind, bessere Anlagen zu finden, sondern weil die Europäische Union mit ihrer Wirtschaftspolitik und ihrer Finanzpolitik dafür sorgt, dass die Verzinsung schlecht ist. Mit den Lieferkettengesetzen, mit den Versuchen, die Automobilindustrie zu technischen Lösungen zu zwingen, die gar nicht möglich sind. Indem man ganze Industriezweige abwirkt, indem man eine Gesamtsituation schafft, in dem die Wirtschaft immer stärker ins Ausland ausweicht, ins außereuropäische Ausland. Und in dieser Situation hat sie einen wunderbaren neuen Einfall. Wir legen die Hand auf die Spareinlagen der Bürger. Da gibt es auch einen Vorläufer schon. Der Unionskanzlerkandidat Merz hat schon vor einigen Wochen gesagt, das wäre doch eine Möglichkeit. Die Bürger legen bei uns, bei der Regierung, ihr Geld an und dafür zahlen wir ihnen etwas bessere Zinsen, als sie bei ihren Fonds oder bei ihrer Bank bekommen. Wenn ich das höre, dann ahne ich das Ende. Es gibt historisch eine ganze Reihe von Beispielen, wo Staaten mit wunderbaren Begründungen Hand auf die Spareinlagen, Hand auch auf den Aktienbesitz ihrer Bürger gelegt haben. Zum Beispiel die Allende-Regierung in Chile vor dem Putsch 1973. Wo die Bürger von diesen von der Regierung einkassierten Anlagen nicht nur keine Zinsen, sondern auch das ganze Geld nicht mehr wiedergesehen haben. Also das ist ein Versuch an einer kaschierten Enteignung mit dem Ziel, die Europäische Union im Widerspruch zu den Verträgen zu der zentralen Machtposition in Europa zu bringen.
Ja, mit dem Warnen vor den Gefahren rennen Sie bei mir und bei meinen Zuschauern garantiert offene Tore ein. Die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, und das haben Sie schon angedeutet gegen Anfang Ihrer Ausführungen, ist, dass Sie sagen, es gibt eben Vorteile wie den freien Binnenmarkt, den die EU uns gebracht hat. Und Ich finde auch an Ihrem Buch recht anschaulich, dass Sie ganz gut beschrieben haben, dass in den Jahrzehnten davor, und die Bürger, die alt genug sind, erinnern sich gut daran, die Grenzen halt geschlossen waren. Man hatte andauernd Ärger mit Zollvereinbarungen. Man musste quasi Beantragungen stellen, wenn man überhaupt die Grenze überschreiten wollte, nicht ganz zu schweigen vom Geldwechseln. Und das ist etwas, was viele, vor allem ältere Leute, noch lebhaft in Erinnerung haben. Aber hier stelle ich mir jetzt die Frage, müssten wir zwangsläufig in diese Form wieder zurückfallen, wenn ein Dexit jetzt bevorstehen und realisiert werden würde? Weil ich meine, ein Übergang von Deutschland in die Schweiz ist ja auch einigermaßen problemlos möglich. Ja, es gibt Zollverordnungen und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz, und ich weiß, das klingt erstmal simplifiziert für Leute, die vielleicht nicht so sehr in der juristischen Denkweise eines Politikers verhaftet sind, aber im Prinzip müsste man doch nur die gesamten Zollverordnungen rückgängig machen oder sagen, ihr dürft zu uns schicken, was ihr wollt, und wir dürfen zu euch schicken, was wir wollen, und wir lassen die Regulierungen auf einem quasi absoluten Minimum, und damit haben sich beide Probleme quasi erledigt. Also kurz und ganz, was ich sagen will, ist, die EU ist im Regulierungswahn, das haben Sie ja auch gerade eben ausgeführt, das ist uns allen klar, aber wenn wir die EU verlassen würden oder die EU wäre weg und würde zusammenbrechen, dann müssten wir die ganzen nationalen Regelungen wieder einführen, oder könnten wir nicht auch die positiven Vorteile der EU beibehalten und auch die Nachteile vom Nationalstaat und den Zöllen und so weiter nicht wieder erheben, um Freihandel zuzulassen?
Also zunächst einmal ein Weg aus der EU, falls er denn gewählt werden sollte, darf auf keinen Fall bedeuten, dass man vor den Zustand der Gründung der EU, also auf das Jahr 1957 zurückgeht, wo die Nationalstaaten das machten, was sie für passend hielten und keine gemeinsame Politik verfolgten, mit gewissen Ausnahmen. Es gab damals schon Euratom oder die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die ja ein Vorläufer der Europäischen Union ist. Nein, ich bin auch gar nicht der Auffassung, dass wir einen Dexit haben sollten in der Form, dass wir alles beenden, was an Zusammenarbeit in Europa besteht. Das wäre selbstmörderisch. Es wird viel eher die Frage sein, wie wir die Europäische Union reformieren auf ein Maß, das den Nationalstaaten das Maß an Souveränität belässt, das sie haben müssen, um überhaupt existieren zu können, um eine Identität bewahren zu können, die sie haben. Und da wird oftmals darauf gesagt, die Europäische Union ist nicht reformierbar. Ich glaube das nicht. Es hat einfach noch niemand versucht. Es ist noch nie der ernsthafte Versuch von keiner der Regierungen unternommen worden, eine Reform der EU an Haupt- und Gliedern durchzuführen, die wichtigsten Elemente belässt, insbesondere den Binnenmarkt und allem, was damit zusammenhängt. Auch der freie Personenverkehr, der freie Warenverkehr, die Abschaffung der Zölle und all das. Ohne das können wir in Europa nicht mehr existieren. Aber das kann nicht bedeuten, dass wir damit den gesamten Machtanspruch der EU, ihre Vorstellung, alles in den administrativen Bereichen zu zentralisieren, ebenfalls akzeptieren. Die EU muss reformiert werden in der Weise, dass sie sich von bestimmten Bereichen, die sie versucht hat zu zentralisieren, zu europäisieren, wieder verabschieden muss und den europäischen Nationalstaaten, die das Maß an Bewegungsfreiheit, an Atemluft zu belassen, dass sie haben müssen, um Politik in ihren eigenen Interessen betreiben zu können.
Nun gut, ich stelle mir das schwierig vor, weil wie trennen Sie das? Also ich verstehe natürlich das Prinzip, das ist ja sozusagen nichts anderes als die Ausführung des Subsidiaritätsprinzips, also so weit auf regionaler Ebene wie irgend möglich, und was nicht mehr möglich ist, das gibt man eben weiter nach oben ab, aber Sie sagen in Ihrem Buch sogar selbst, das wird ja quasi nie eingehalten.
Es gäbe natürlich enorme Widerstände gegen eine solche Reform, gegen einen Dexit sowieso. Das hat man ja gesehen beim Brexit, also beim Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, wo die EU-Kommission über Jahre hinweg versucht hat, so weitgehende Bedingungen für eine ökonomische weitergehende Zusammenarbeit zu stellen, dass die Engländer hätten auf den Austritt verzichten sollen. Das ist nicht gelungen. Sie sind nach wie vor wirtschaftlich bis zu einem bestimmten Grade in die EU integriert. Aber das hat zur Voraussetzung ein Vertragswerk von Tausenden von Seiten, das alle möglichen Einzelpunkte regelte. Das kann nicht der Weg sein, den die übrigen Staaten in Europa gehen sollten. Man muss schauen, was man an Regulierung, an Gesetzwerken, die es bereits gibt, erhalten muss. Ob man nun der EU noch angehört oder in einer anderen Form angehört oder nicht. Nehmen Sie zum Beispiel ein Gebiet, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftigt habe im Laufe meiner Laufbahn, nämlich der Verbraucherschutz. Der Verbraucherschutz ist in Europa durch eine enorme Vielzahl von Gesetzen, europäischen Regelungen, also die Gestalt von Richtlinien oder Verordnungen, reguliert. Und das, was in Deutschland geltender Verbraucherschutz ist, stammt zu 80% oder 90% aus Brüssel. Davon wird man sich ja nicht trennen wollen von heute auf gestern. Und wenn man es wollte, würde man ein absolutes Chaos verursachen. Also es geht darum, die Europäische Union so weit zurückzuschneiden, dass die Nationalstaaten handlungsfähig bleiben, dass sie ihre Souveränität erhalten können, dass nicht ein europäischer Einheitsbrei geschaffen wird in der Vorstellung, man schaffe die Vereinigten Staaten von Europa, in der die Mitgliedstaaten, die bisherigen, noch die Funktion von Provinzen hätten. Ich glaube nicht, dass die Bürger dem zustimmen würden.
Also mich packten schon ein bisschen die Skepsis, wenn Sie sagen, die ganzen Verbraucherschutzgesetze, die aus der EU kommen, die könnten wir abschaffen und dann würde Chaos entstehen. Ich denke als allererstes an den Deckel von so einer Plastikflasche und ich korrigieren Sie mich, wenn ich gerade völlig auf dem falschen Dampfer bin, aber ich habe das Gefühl, dass alles, was aus der EU kommt, absolut furchtbar ist und dass mein Leben besser wäre, wenn das weg wäre. Das können die ja gerne alles freiwillig machen. Genauso das Akzeptieren von Cookies auf jeder Seite. So, ich habe das Gefühl, grundsätzlich jeder ist davon ausnahmslos genervt. Ich sehe das nicht, dass wir das bräuchten. Also man kann solche Dinge sehr viel einfacher machen, indem man solche Sachen Unternehmen und dann nach freiwilligen Überprüfung wie, ich sag nur theoretisch, Stiftung Warentest oder sowas überlässt. Also das ist eher meine Vorstellung davon, wie Verbraucherschutz aussehen sollte.
Das ist genau das, was ich auch denke. Die EU vergaloppiert sich auf vielen Gebieten. Die neuen Flaschendeckel sind ein Beispiel. Aber dass im Gasthaus kein Ölfläschchen mehr auf dem Tisch stehen darf, dass in bayerischen Biergärten keine Tonkrüge mehr stehen dürfen.
Oder Sie haben eine ganze Seite für Pizza Napolitana da drin. Und das war nur der Teil 1 von der 7-seitigen Gesetzesentwurf.
Dass die Europäische Union auch in einer 7-seitigen Verordnung regelt, wie eine Pizza Napolitana aussehen soll. Das kann Ihnen jeder italienische Koch und jeder Pizzabäcker viel besser sagen als die Beamten in der EU. Nur diese Dinge, die werden plakativ auch von den Medien herausgestellt und dann sagt jeder, wieso kommen die darauf, sowas zu machen? Das verdeckt aber die viel tiefergreifenden Initiativen, die ohne große mediale Reaktion durchgezogen werden. Der Hintergrund ist, die EU versucht, indem sie jeden, aber auch nur jeden vorstellbaren Lebensbereich reguliert, auch wenn sie keine Kompetenz dafür hat, sich unersetzlich zu machen, indem sie eben die möglichst alleinige Rechtsquelle in Europa ist. Sie sollte aber eine Rechtsquelle sein für den Bereich, den sie zu verantworten hat. Das ist der Binnenmarkt. Das sind zum Teil auch die außenwirtschaftlichen Beziehungen Europas sehr begrenzt in einer Zuarbeit zur Koordinierung der Außenpolitik. Und viel mehr soll es nicht sein. Sie soll nicht die Kulturpolitik bestimmen. Sie soll nicht die Bildungspolitik bestimmen. Sie soll keine europäische Armee aufbauen, die wahrscheinlich auch keinen großen Zuspruch und keine große Solidarität bei ihren Soldaten finden würde, wenn sie nicht national organisiert sind. Also es geht für meine Begriffe darum, den Versuch einer Reform der EU zu unternehmen, auch wenn man auf die entsprechenden Widersprüche stößt. Natürlich, die EU wird alles tun, um das zu verhindern. Nicht nur die politischen Organe der EU. Die EU ist ja auch ein gigantischer Beamtenapparat, der nicht nur in Brüssel sitzt, sondern in vielen ihrer Unterorganisationen. Es sind mindestens ein Dutzend Agenturen, die weite Lebensbereiche und Rechtsbereiche in Europa regulieren, die auch Bestandteil der EU sind. Die werden auch kein Interesse daran haben, dass zum Beispiel, Sie haben es vorhin angesprochen, dass zum Beispiel im Patentrecht, dem europäischen, die nationalen Patentämter wieder in die erste Geige spielen und nicht das europäische. Der Punkt ist, es ist bis jetzt nicht versucht worden, nicht ernsthaft versucht worden, die EU zu reformieren. Aber dieser Versuch muss unternommen werden, wenn wir nicht wollen, dass es einfach so weitergeht und am Ende die Nationalstaaten nur noch die gleiche Funktion haben wie heute ein Bundesland in der Bundesrepublik Deutschland oder weniger. Es gibt Kollegen in der Politikwissenschaft, die nachgewiesen haben, dass selbst in den Vereinigten Staaten die einzelnen Unionsstaaten mehr Souveränität, mehr Kompetenzen haben als der amerikanische Bundesstaat im Vergleich zu Europa.
Also, lassen Sie mich es mal so ausdrücken. Jetzt sagen Sie, die Europäische Union muss reformiert sein, reformiert werden. Ich habe im letzten Jahr bezüglich der Europawahlen versucht, das Thema Dexit überhaupt erstmal so ein bisschen zu verbreiten. Als Buchtitel, als reinen Buchtitel mit dem Namen Dexit sind Sie der Einzige, der das Buch geschrieben hat, der sich mit dem reinen Thema EU beschäftigt. Und dann gibt's noch ein Buch von Bruno Bandole, der sich aber tendenziell mehr mit dem Euro beschäftigt als mit der EU. Aber das ist auch etwas, was Sie selber anmerken. Und Sie gehen schon auch auf das Thema Finanzen ein. Ich bin tendenziell eher die Form von Hardliner, die sich sagt, die EU ist nicht reformierbar, weil ich diese Trennung auch nicht richtig sehen kann, dass die Politik sich um den Binnenmarkt kümmern soll, ihn schützen soll. Man kann das natürlich sehen, wie man will. Ich sehe es erstmal als relevant, das Thema überhaupt erstmal so zu positionieren. Sie beschreiben an vielen Stellen in Ihrem Buch auch die unterschiedlichen Elemente, wie Bürger in einzelnen Ländern das sehen. Zum Beispiel sind die Deutschen rennen tendenziell in Richtung EU und wollen das. Sie sind total EU-begeistert und möchten am liebsten den nationalen Status aufgeben. Bei den Franzosen ist das fast schon komplett umgekehrt. In Frankreich ist es auch so, dass die Politiker erstmal durch die EU-Instanzen gehen, bevor sie in ihren nationalen Parlamenten dann größer werden. Und in Deutschland ist es eher umgekehrt, dass die Politiker, die in nationalen Parlamenten, also im Bundestag, dann in der EU eher aufs Abstellgleis geschickt werden. Und dann gibt es noch zahlreiche andere Beispiele, wie zum Beispiel die Empfängerländer, wie die Visegrad-Staaten, die mit der Migration nicht einverstanden sind, dass die in der EU aber tendenziell bleiben, weil sie eben mehr Geld davon empfangen. So ist die Mentalität von allen Ländern ein bisschen eine unterschiedliche. Und der Gedanke, der mir im Kopf sitzt, der auch so stark damit schwebt, ist, ich sehe es einfach kommen, dass die Mentalität der EU nur in eine Richtung gehen kann, weil solange sie Ich verstehe schon den Punkt, dass Sie sagen, die EU muss reformiert werden. Aber auf der anderen Seite denke ich zumindest, der Gedanke, die EU ist auch gar nicht mehr reformierbar, sollte überhaupt erstmal auf einer politischen Karte existieren. So, wenn gar kein Plan überhaupt besteht, einen Dexit konkret durchzuführen. Ich denke, dieser Notfallplan sollte zumindest ausgearbeitet werden. Und ich hätte persönlich von der AfD da sogar vielleicht ein bisschen mehr erwartet, aber sagen Sie mir gerne, wenn Sie denken, dass ich zu viel erwarte. Ich finde nur, dass es, dass die Option realistischer durchdacht werden sollte.
Die Reformen der EU, die ich mir vorstelle, die könnte am ehesten dadurch zustande kommen, dass ein Mitgliedsland, und zwar nicht Zypern oder Malta, sondern Deutschland oder Frankreich mit dem Dexit oder dem Frexit droht. In dem Moment, wo das auf der Tagesordnung ist, da kommt die Reformdebatte so schnell ins Laufen, das können Sie sich gar nicht vorstellen.
Und wie würde das aussehen?
Ohne einen solchen massiven Druck, der ja auch nur kommen kann in den maßgeblichen Mitgliedstaaten von den politischen Kräften, die bisher nicht die Regierung stellen. Und da ändert sich eine Menge. Nach den jüngsten Umfragen hat die AfD, die ja nun EU-kritisch insgesamt eingestellt ist, 24% der Stimmen. In Frankreich hat das nationale Lager, das Rassemblement National und die Zemmour-Partei enorm zugenommen an Zustimmung. In Italien regiert die Frau Meloni. In Ungarn sind die Verhältnisse anders, in der Slowakei. Diejenigen Kräfte, die bereit sind, überhaupt eine Reform der EU anzugehen, haben an Kraft zugenommen. Und von diesen Kräften kann es auch nur ausgehen, dass der Druck massiv wird auf eine Reform der EU, eben verbunden mit der Austrittsdrohung. Und wenn man sich vorstellt, was würde denn geschehen, wenn die Bundesrepublik einfach austrete? Zunächst einmal, sie müsste in der gleichen Weise wie Großbritannien versuchen, das Minimum an Kooperation, an wirtschaftlicher Kooperation zu erhalten, das notwendig ist, damit die Wirtschaften existieren können. Nur ein Beispiel. Damit sie deutsche Produkte im europäischen Ausland verkaufen können, gibt es Zulassungsbestimmungen, die überall gleich sind in der EU. Es gibt Zertifizierungsbestimmungen, es gibt Sicherheitsbestimmungen. Das sind enorme Regulierungswerke, die durchaus im Interesse der Bürger sind. Da muss nicht jeder sein eigenes Süppchen kochen, die auch erhalten bleiben müssen und die auch fortgeführt werden müssen. Das erleben ja auch die Länder in Europa, die gar nicht Mitglied der EU sind, zum Beispiel die Schweiz. Die Schweiz hat das europäische Regulierungswerk zu den größten Teilen übernommen, kann aber nicht daran mitwirken. Das Gleiche gilt auch für Norwegen, das Gleiche gilt für Island und noch für ein paar andere. Also es gehört zunächst einmal der Wille dazu, auf der nationalen Seite zu einer anderen Form der Zusammenarbeit in Europa zu kommen, die den Nationalstaaten nicht die Luft abwirbt, und von da an ausgehend an die große Reform der EU überzugehen. Der Wille muss da sein. Wenn der Wille da ist, dann findet sich auch ein Weg.
Da gehe ich auch ganz mit Ihnen. Gerade um meiner Ansicht nach diesen Willen überhaupt zu erzeugen, dass die Möglichkeit besteht, ist so ein bisschen meine Vorstellung von Overton-Fenster verschieben, dass, oder wenn man das politische Spiel wie eine Art Tauziehen betrachtet, dass ich mich nicht halt in die gemäßigte Mitte stelle und sage, die EU müsste reformiert werden, sondern dass ich den ganzen Weg gehe und sage, das ist überhaupt nicht mehr reformierbar. Also ich versuche mich auf, wenn das Boot droht, zu kentern, so dass die EU komplett übernimmt, dass ich gleich die komplette Gegenposition beziehe, um zu sagen, um mehr Gewicht in diese Argumentation zu legen. Das ist so ein Stück weit das Gefühl, weil die Bedrohungslage ist, das schildern Sie auch einigermaßen lang, dass diese Pan-Europa-Mentalität, diese Vorstellung, dass wir alle eine wie hieß es noch von Kodenhof-Kalergi, eine paneuropäische Einheitsrasse werden oder eine nekroide Rasse oder so. Also es ist ganz, ganz absurd, dadurch, dass dieser Gedanke besteht und Parteien wie Volt überall sind und Werbung machen. Es gibt in die Richtung pro EU, dem Aufgehen in ein vereintes Europa, was in meinem Kopf einfach absurd ist. Wir haben kein einheitliches Europagefühl. Wir sprechen nicht europäisch. Es gibt keinen europäischen Pass. So, und niemand denkt so. Und die Deutschen sind dann ein Stück weit besoffen manchmal. Aber bei den anderen Ländern ist diese Vorstellung eigentlich auch recht absurd. Und niemand will das wirklich, außer ein paar Eliten. Und daher geht mein Gedanke immer so ein bisschen in die Richtung, es ist durchaus im Extrem zu halten und ob man gleich vom Nationalstaat, also ich möchte gerne diesen geistigen Wandel vollends erleben, sagen wir es mal so.
Sie haben gerade gesagt, die Reform, das wollen die Kräfte der Mitte, nee, die wollen es gar nicht. Die Kräfte der Mitte in Deutschland, also diejenigen, die sich selber als die Mitte bezeichnen, die SPD, die CDU, die Grünen, ja, über die FDP brauchen wir nicht mehr reden, zum Glück. Die wollen ja gar nicht die Reform der EU. Die wollen weiter so. Die Klar. wollen die Vereinigten Staaten von Europa. Das stand sogar im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition drin.
Und ich habe auch die AfD in diesem Sinne als die gemäßigte Mitte bezeichnet, weil das nur eine gemäßigte Reform ist und nicht der harte Kurs eines Dexits. Das habe ich damit gemeint.
Man muss sich halt überlegen, was wäre mit einem Dexit verbunden, der alles zerschneidet, was es an inzwischen aufgehörte Kooperation vor allem auf dem wirtschaftlichen Gebiet in Europa gibt. Ohne den europäischen Markt ist die deutsche Industrie nicht lebensfähig. Sie kann nicht leben von den USA. Von den USA sowieso wahrscheinlich immer weniger.
Gehen Sie davon amerikanischen Zöllen. Gehen Sie davon aus, dass eine EU bestehen bleiben könnte ohne Deutschland als Haupteinzahlerland?
Es wird gesagt, in dem Moment, wo Deutschland austritt, ist die EU Geschichte. Davon bin ich aber gar nicht restlos überzeugt. Warum sollten sich die übrig gebliebenen nicht zusammenscharen, wie oftmals viele kleinere sich gegen einen großen verbinden? Etwa, um dann unter französischer Führung die EU weiter zu betreiben. Das ist nicht ausgeschlossen. Also ich glaube nicht, dass der deutsche Austritt sofort zum Ende der EU führt. Er würde aber schon als Drohung erlauben, überhaupt erst ermöglichen, dass grundlegende Änderungen in der EU erfolgen. Und das bedeutet eben auch in großem Umfang einen Austausch der Eliten, die jetzt in der EU am Ruder sind. Sie haben den seit langer Zeit ja nun verstorbenen Herrn Udenhove Kalergi genannt. Es gibt aber auch einen Strippenzieher in der EU, in der Kommission. Lange war er Vizepräsident. Das ist der niederländische Herr Timmermans, Frans Timmermans, der dafür wirbt, die Europäische Union solle von ihrer ethnischen Zusammensetzung langfristig eine europäisch-afrikanische Mischrasse repräsentieren. Also Leute, die so etwas sich vorstellen, wir machen den großen Bevölkerungsaustausch, in dem die Hälfte der europäischen Bevölkerung afrikanisch ist, da sind auch politisch die Drähte zerschnitten. Da ist keine Kooperation mit solchen Leuten mehr vorstellbar. Und das muss aber zunächst mal überhaupt deutlich gesagt werden. Entweder wir schaffen hier klare Verhältnisse oder wir müssen die Notbremse ziehen. Und das heißt, wir kündigen den Dexit an und dann müssen wir schauen, was man tun kann, um die Restbestände der EU, die wir brauchen, eben auf dem wirtschaftlichen Sektor erhalten zu können.
Mhm. Ja, denken Sie das, oder wie halten Sie das als Zukunftsperspektive? Was denken Sie, wie wird's aussehen? Also es besteht Und ich denke, das schreiben Sie in Ihrem Buch auch recht deutlich. Es besteht keinerlei Tendenz von Seiten sämtlicher Altparteien überhaupt in den Schritt zu gehen, in diesen Schritt zu gehen, die EU zu reformieren oder von diesem Gedanken wegzukommen, dass man in die Vereinigten Staaten von Europa will. Das wird ja häufig genug gesagt. Also wie bringt man den Gedanken, dass man normal funktionierende Nationalstaaten haben will, wieder verstärkt in das Bewusstsein der Leute? Und vor allem, Sie haben, glaube ich, auch geschrieben, dass die Deutschen vermutlich die dazu tendieren, die Letzten zu sein, die, was das anbetrifft, aufwachen. Also was halten Sie, sage ich mal, zeitlich für eine Reihenfolge? Werden zum Beispiel die Visegrad-Staaten früher sagen, dass sie die EU nicht mehr wollen aufgrund der Einmischung, was Einwanderung angeht, bevor sie sagen, jetzt, also dass ihnen wichtiger ist, geschlossene Grenzen zu haben, als EU-Zahlungsempfänger zu sein? Oder andere Beispiele gibt es ja auch noch zur Genüge.
Es ist schon so, dass auch Teile der Altparteien in Deutschland und in Frankreich noch viel stärker registrieren, auf wie vielen Gebieten die EU übergriffig geworden ist, wo sie Regulierungen schafft, die für die nationalen Mitgliedsländer unlösbare Situationen erzeugen, etwa auf dem Migrationssektor. Es gibt ja eine europäische Migrationspolitik, deren Ziel ist, so viel Migration als möglich, möglichst durchwinken und möglichst dann die Massen an Einwanderern und wenn sie noch so unverträglich sind, auf gleichmäßig zu verteilen auf die EU-Mitgliedstaaten. Deswegen versucht man ja Ungarn zum Beispiel zu erpressen, indem man den Ungarn die ihnen zustehende Zahlungen vorenthält. Das wird schon gesehen, aber es ist noch nicht massiv genug wahrgenommen, gerade auf diesem Immigrationsgebiet, als dass man Schritte unternehmen würde, um die größten Übertreibungen und Entgleisungen wenigstens zurückzufahren. Zum Beispiel in Gestalt dieses sogenannten Migrationspakts, Global Compact on Migration, in dem die EU sich verpflichtet hat, alles zu unternehmen, um Migrationen nach Kräften zu fördern, also noch viel mehr Einwanderung nach Europa zuzulassen, und indem sie sich obendrein noch dazu verpflichtet hat, dass sie Widerstände dagegen möglichst unterdrückt. Und das sehen wir ja in Deutschland. Wenn Sie etwa darauf hinweisen, dass die Kriminalitätsstatistik, die immer umfangreicher wird, sich speist zum guten Teil aus Straftaten, die von Einwanderern begangen werden, dann geraten sie in den Verdacht der Volksverhetzung. Deswegen resultiert daraus eben auch der europäische Versuch, möglichst viel die Meinungsfreiheit zu regulieren und einzuschränken, damit niemand mehr auch nur die Möglichkeit hat, anzuargumentieren gegen die EU-Politik. Also es sind gegenläufige Entwicklungen sehr wohl im Gange. Sie sind relativ langsam. Und die Frage ist, welche der beiden Kräfte, diejenigen, die die totale Zentralisierung der europäischen Nationalstaaten wollen, oder diejenigen, die die Nationalstaaten auch als demokratische Grundlage Europas erhalten wollen. Der Konflikt ist offen und das kann nur eins bedeuten, diejenigen Kräfte, die den Übersteigerungen der Übergriffigkeit der EU entgegentreten wollen, die müssen sich besser organisieren, die müssen stärker werden. Sie werden stärker, aber es geht zu langsam.
Tja. Ja, dass es zu langsam geht, sehe ich auch so. Könnten Sie sich vorstellen, dass es einen bestimmten Kipppunkt gibt? Vor allem denke ich da in so eine Richtung Euro, weil hier sind einfach Volkswirtschaften zusammengemischt worden, die eigentlich nicht zusammengehören. Dass eine Währung abwertet, war früher völlig normal und damit hat man einen normalen Kompensationseffekt. So die D-Mark war immer stabil, die italienische Lira war es nicht. Und die Vorstellung, diese Volkswirtschaften jetzt alle in eine Eurozone zusammenzubringen, ist ein Pulverfass. Ich denke, also auf meinem Kanal sind sich die Leute dort dessen bestens bewusst. Aber also wie ist Ihre Einschätzung zum Finanzthema Euro?
Es wurde intensiv diskutiert in Deutschland, aber auch sonst wo in Europa, über den Austritt aus dem Euro. Zu der Zeit, als Griechenland kurz vor dem Kollaps stand, als die große Bankenkrise begann, 2008, 2009, 2010, diese Diskussion ist dann wieder abgeebbt. Diskutiert wurde damals auch darüber, dass man eben die Länder, die mit dem Euro überhaupt nicht klarkommen oder ihn in dramatischer Weise missbraucht haben, dass die unter dem entsprechenden notwendigen Druck, freiwillig gehen sie ja nicht, aus der Eurozone wieder entfernt werden. Daraus ist nichts geworden. Man muss sich aber überlegen, wenn wir eine wirtschaftliche Krise in Europa haben, die bewirkt worden ist, zum Beispiel durch die Corona-Epidemie, dass man dann sich damit einverstanden erklärt, dass die Europäische Union sagt, wir machen ein Wiederaufbauprogramm. Wiederaufbauprogramm, was soll das überhaupt? Ich habe keine zerstörten Städte gesehen. Ich habe keine vernichteten Brücken oder Häfen gesehen in Europa, die wieder aufgebaut hätten werden müssen. Dass man in solchen Situationen der Europäischen Union und der Kommission eben nicht das Mandat gibt, Zahlungen, die das Wirtschaftsgeschehen wieder beschleunigen, wieder in Gang bringen sollen, zu übernehmen, sondern dass man das den nationalen Staaten überlässt. Was ist denn daraus geworden? Deutschland sollte durch Zahlungen an diesen europäischen Wiederaufbaufonds indirekt etwa Italien mit zwischen 50 und 70 Milliarden Euro teils als Kredit, teils aber auch als verlorener Kredit, also als Geschenk versorgen. Was ist darauf dem italienischen Finanzminister eingefallen? Er sagte, wunderbar, dann können wir ja die Einkommensteuer in Italien senken. Wenn das die Wirkung davon ist, als wir anderswo die Bürger reicher machen und uns ärmer, dann ist das natürlich überhaupt kein Ziel. Dann ist das etwas, was die Europäische Union zum Feind des Wohlstands der Bürger in zumindest einigen Ländern macht, in anderen vielleicht nicht. Aber wir sind nicht das Weltsozialamt, auch nicht das Europäische. Also in solchen Fällen muss man sich auf die Hinterbeine stellen und sagen, nein, das ist nicht eure Aufgabe, das steht auch nicht in den Verträgen drin, ihr sollt auch keine eigenen Steuern einnehmen, sondern euch auf das beschränken, was in den Verträgen drinsteht. Tut die EU aber nicht.
Ja, bei Deutschlands aktueller Politik weiß ich nicht, kann man sich eigentlich in jeder
Beziehung... Darf ich Ihnen noch zwei Beispiele geben? Oder?
Gerne,
auch ein paar mehr. Wo wird die EU denn tätig, wo sie gar keine Kompetenz dafür hat? Weil die europäischen Verträge das nicht zulassen. Sie versucht zum Beispiel in die Kommunalpolitik hinein zu regieren. Da gibt es einen Compact of Mayors oder so ähnlich heißt das Ding. Darin verpflichten sich die Oberbürgermeister vieler europäischer Großstädte zu bestimmten Maßnahmen im Umweltschutz und im sogenannten Klimaschutz. Die Grundlage dieser Verpflichtungen sind von der EU ausgearbeitet. Die Berichterstattung über die Maßnahmen, die durchgeführt worden sind, gehen an die EU, die gar keine Kompetenz hat in der Kommunalpolitik. Indirekt hat sie sich das erschlichen. Oder sie hat auch keine Kompetenz in der europäischen Bildungspolitik. Stattdessen macht sie Programme, die die Mitgliedstaaten verpflichten, die Bildungspolitik etwa an den Hochschulen in einem Maß zu europäisieren, dass die Hochschulen sich in den Mitgliedsländern gar nicht mehr voneinander unterscheiden sollen. Sie können das fortführen noch auf eine ganze Reihe weiterer Gebiete. Die EU ist ein Krake. Die Kommission, sie legt ihre Tentakel auf so ziemlich alles, was sie sieht. Sie muss sich aber in der Zukunft beschränken auf den Binnenmarkt, auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit und sonst nach Möglichkeit auf nichts.
Ja.
Jedenfalls ist meine Vorstellung von der Sache.
Ja, ich sehe sie halt, also ich sehe nicht, was eine Aufgabe im Binnenmarkt sein soll. Dass ich den Binnenmarkt haben will, ja, ich sehe halt irgendwie, dass er sich von alleine ergibt, solange die Nationalstaaten keine zusätzlichen Probleme wieder schaffen. Also ich meine, was ist am Binnenmarkt schwierig herzustellen? Das ist so, die einzelnen Länder sollen nichts weiter sagen als die Regulierungen schieben wir beiseite und wir verkaufen unsere Produkte dahin, wo wir Abnehmer dafür finden. Ich sehe das Problem gar nicht so groß. Also ich bin selbstverständlich bei Ihnen, dass die EU ein riesengroßer Krake sind. Ich denke halt, dass wir alle diese Bestimmungen gar nicht bräuchten.
Ja, sehen Sie, ja, danke. Der Markt braucht überall, wo er funktionieren will, Marktordnungen. Das können Sie in der Geschichte weit zurückverfolgen, bis ins Mittelalter. Der Wochenmarkt oder der monatlich stattfindende Markt in irgendeiner Stadt wurde reguliert. Irgendjemand schaute darauf, dass die Maße und die Gewichte richtig sind. Wer kriegt denn den Marktstand in der Sonne und wer kriegt den im Schatten? Welche Transportmittel? Wer muss wie aktiv werden, wenn schadhafte oder gefährliche Produkte verkauft werden? Das gilt in viel größerem Umfang natürlich auch für den modernen Markt. Ich habe vorhin schon erwähnt, es gibt Zulassungsregeln, es gibt Zertifizierungsregeln, es gibt Einfuhr- und Ausfuhrregeln. Es gibt Regulierungen für die europäischen Netze, also etwa welche Fluggesellschaft darf in welchen Ländern was tun und vieles andere mehr. Das müsste, wenn es die EU nicht mehr gäbe, jeweils unter den 27 Mitgliedstaaten jeweils separat untereinander geregelt werden. Die Bundesrepublik müsste mit 26 Ländern in Europa solche Regelungen aushandeln. Das kann nicht in unserem Interesse sein.
Ich denke gar nicht so sehr an die Bundes.
Es gibt ein Minimum an Zusammenarbeit in Europa, das wir bewahren müssen. Und es gibt ein Maximum an Zusammenarbeit in Europa, das eingetreten ist, das zurückgeschnitten werden muss.
Ja, das ist so ein bisschen die Grundsatzfrage zwischen Minimalstaat und man könnte alles auf reinem Privatrecht organisieren. Ich will gar nicht so tief in die Debatte, ob man das eine braucht oder das andere nicht. Für mich ist so ein bisschen der Punkt, das ist halt eine gefährliche Rutschbahn. Wenn man sagt, na ja, gewisse Ordnungsregulierungen bräuchte man, dann können Sie doch vielleicht auch die Gegenposition verstehen, dass dann Leute hingehen und sagen, na ja, und deswegen ist es schon immer die Aufgabe eines Staates gewesen, eine Armee zu haben, um die Verteidigung nach außen zu sichern. Und wenn jetzt gerade, egal ob imaginär oder real, eine Bedrohungslage seitens Russland vorliegt, genauso kann man den Klimawandel anführen. Dann kann man auch sagen, nun, hier haben einzelne Kommunen oder Bundesländer oder Nationalstaaten nicht die Kompetenz. Das müssen wir supranational regeln. Und dann hat man sofort ein Einfallstor, warum man jetzt irgendwelche Stabilitätsmechanismen, gigantische Milliardenfonds braucht, um irgendeine, sei sie real oder sei sie imaginär, eine Verteidigungssituation zu schaffen. Mein Vergleich zieht sich immer in die Nähe von der Sowjetunion, wo immer, wenn ein Ministerium neu geschaffen wurde, dann war die erste Aufgabe, erstmal ihre eigene Existenz zu rechtfertigen. Und so macht die EU das auch andauernd. Ich finde auch noch schön, kann ich auch gerne mal einmal für die Zuschauer reinhalten, Hans-Markus Enzensberger hat Sanftes Münster, Brüssel oder die Entmündigung Europas geschrieben. Er hat immer wieder so Seiten da drin, wo er die ganzen Abkürzungen der EU ausführt. Wir haben inzwischen so viele Behörden von Seiten der EU, die so 3 oder 4 oder 5 Buchstaben drin haben. Niemand kann die überhaupt mehr durchschauen. Und das ist eben der Gedanke, den ich habe. Wenn wir nicht in die komplette Gegenrichtung gehen und wirklich stark reformieren und alles zusammenstampfen, so ein bisschen Kettensägen, Javier Milei-Style, dann sehe ich, dass das halt nur in die eine Richtung geht, und zwar überbordend.
Die Kettensäge wäre schon ein gutes Instrument für viele Bereiche, die Europäische Union an sich gezogen hat. Im Bereich der Wirtschaft, da werden Sie mich nicht abbringen von meiner Vorstellung, dass ein Maß an Kooperation erhalten bleiben muss. Schon um im Weltmarkt, im Weltgeschehen mithalten zu können. Wenn Europa aus 27 miteinander rivalisierenden Staaten besteht, in denen es keine vernünftige Zusammenarbeit gibt, dann werden wir sehr bald ein Anhängsel entweder der USA oder Chinas oder vielleicht auch Russlands. Aber das, was die EU macht, ist, sie baut ja immer einen neuen Popanz auf, gegen den angerannt werden muss. Jetzt ist es eben die Behauptung, in ein paar Jahren, man weiß ja ganz genau, 2029 greift Russland an. Bis 2029 müssen wir aufrüsten. Ja, warum sollen die Russen denn bis 2029 warten, wenn sie uns jetzt wunderbar angreifen könnten? Wieso glaubt überhaupt jemand, Russland könnte ein Interesse haben, in Westeuropa einzumarschieren? Was hätten die denn davon? Sieht man doch jetzt in der Ukraine, welche Widerstände es dagegen geben würde. Aber die EU fährt fleißig so weiter. Sie sagt, aufrüsten um jeden Preis. Sie ist keine Friedenspartei. Das, was im Moment in Europa notwendig ist, sind Friedensparteien. Und ich bin der Auffassung, die AfD ist in Deutschland die einzige Friedenspartei. Die anderen überbieten sich ja gegenseitig mit Kriegsgeschrei. Die Grünen, die ja pazifistischer waren, als man es sich überhaupt vorstellen kann in aller Vergangenheit.
Naja, bis sie in die Regierung kamen. Ne?
Die wollen plötzlich 3,5% des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung ausgeben. Sie wollen jede Art von Waffen in die Ukraine liefern, vielleicht noch mit deutschen Truppen intervenieren. Das sind irreale und auch irrationale Politikbereiche, die man auf diese Weise hat entstehen lassen. Aber da muss in erster Linie auch auf der nationalen Seite angesetzt werden. Zum Glück, Deutschland gefällt mir neuerdings wieder besser, nachdem die Kräfte, diese Kräfte der Mitte, von denen Sie gesprochen haben, nämlich die Altparteien, die Kartellparteien, die Ampelparteien und ihre Herrschaft zunehmend in Frage stellen. Wenn die AfD oder auch ihr nahestehende andere Kräfte allmählich die Mehrheit haben, dann kommt sowieso eine ganz andere Politik auch in Europa. Aber diese Politik, die muss erst erkämpft werden. Sie wird erkämpft in Frankreich, sie wird erkämpft in Spanien, in Italien, in Ungarn, in Slowenien. Die Wende in Europa, die kann gar nicht allein von Deutschland kommen. Sie muss von einer Gruppe, möglichst großen Gruppe von Ländern kommen, die sagen, so kann es in Europa nicht mehr weitergehen. Und die dann versuchen auch gemeinsam ein Modell einer stark zurückgestutzten europäischen Zusammenarbeit zu finden, das die nationale Souveränität nicht antastet.
Das finde ich einen sehr interessanten Gedanken. Denken Sie dann, müssten sich innerhalb sämtlicher Mitgliedsländer der Europäischen Union, aber außerhalb genau dieser Institutionen, Leute zusammenfinden, die in Lobbyorganisationen genau das beschließen. Also verstehen Sie, was ich meine, dass man halt die EU quasi komplett neu organisiert, aber als separate Gruppe. Sie haben ganz am Anfang noch was gesagt, und zwar, das ist so ein Argument, was man immer wieder hört. Naja, alleine Nur die Nationalstaaten haben ja keine Chance, gegen so ein riesengroßes Konstrukt wie die Vereinigten Staaten oder China oder Russland zu konkurrieren. Und deswegen müssen wir uns zusammentun. Und diesen Punkt, den sehe ich einfach nicht so ganz, weil Norwegen ist nicht in der EU, die Schweiz ist nicht in der EU und die Großbritannien ist jetzt ausgetreten und verlassen sich auf ihr Commonwealth. Ich sehe es einfach nicht in absoluten Zahlen, dass wir mit China, den USA oder Russland konkurrieren müssten. Ich verstehe diesen Punkt nicht. Ich sehe es eher umgekehrt, Kleinstaaterei ist wunderbar, das nutzt Verbrauchern viel mehr, da werden Bürger mehr reich und der Staat wird stark zurückgedrängt. Ich bin, was das angeht, halt geht's mir in eine Richtung. Ich sehe die Lösung so ein bisschen im Flickenteppich im Europa der 1000 Liechtensteins, also quasi als das genaue Gegenteil von den Vereinigten Staaten von Europa. Aber ja, internationale Zusammenarbeit.
Ich würde gerne nochmal auf den Punkt zurückgehen, den Sie gerade eben als ersten angesprochen haben. Mhm. Nämlich können sich reformwillige Staaten in Europa in der EU nicht zusammenschließen. Warum sollen sie es nicht tun? Die EU selber hat ja immer wieder gesprochen von dem Europa der zwei Geschwindigkeiten. Damit meinte sie allerdings das Gegenteil, dass diejenigen, die noch viel mehr Integration haben wollen, sich zusammentun und andere, die dackeln dann hinterher. Es kann auch umgekehrt laufen, dass eine Reihe von Staaten, denen die Integration schon viel zu weit geht, sich zusammentun und dann eben an weiteren Integrationsschritten schlicht nicht teilnehmen. Das geht ja. Das geht schon deshalb, weil bis jetzt im Europäischen Ministerrat ja nach wie vor maßgebende Beschlüsse einheitlich gefasst werden dürfen, nicht mit Mehrheit. Das fehlte gerade noch, dass eine Gruppe von europäischen Staaten, die etwa von deutschen Zahlungen profitiert, sich zusammenschließt und gegen deutsche Interessen Beschlüsse trifft und Strukturen schafft, die Deutschland massiv schaden. Also diese Politik der zwei Geschwindigkeiten oder noch mehr als zwei Geschwindigkeiten, das finde ich ein ganz interessantes Konzept. Es muss nur umgedreht werden, vom Kopf auf die Füße gestellt werden.
Was mir auch noch ein bisschen bei diesem Gedanke im Hinterkopf geschwebt ist, dass jetzt bekomme ich nicht mehr jedes einzelne Beispiel hin, aber Sie hatten noch Alternativen zu einer Europäischen Union genannt. Und ein Beispiel davon war ein mir sehr sympathisches Beispiel, und zwar die Hanse. Die sind zwar relativ bedeutungslos, aber der Gedankengang, der erschließt sich mir einfach, dass man eine Art, Bündnis miteinander hat, wo im Prinzip, ja, Freihandel auf dem Plan steht und dass man sich einfach nur zusammenschließt, um Freihandel zu ermöglichen. Die anderen Beispiele, wie gesagt, habe ich jetzt leider gerade nicht mehr auswendig im Kopf.
Ja, die Hanse ist ein interessantes Beispiel. Warum ist sie überhaupt zustande gekommen? Weil ihre Mitglieder erkannten, wenn sie einheitliche Bedingungen schaffen für den Handelsaustausch, also dass man Niederlassungen gründen darf, dass man überhaupt mit Schiffen anlaufen darf, bestimmte Häfen, dass man gegen bestimmte Zölle oder gegen gar keine Zölle Produkte dort einführen oder ausführen kann. Damit hat sich die Hanse zusammengeschlossen. Also sie beruhte auch auf Regulierungen in irgendeiner Weise. Aber ohne dass sie, das ist der entscheidende Punkt, ohne dass sie ein Monster geschaffen hat, dass etwa Lübeck die europäische Diktatur innerhalb der Hanse geworden wäre.
Ich bin auch, also
der Bürgermeister von Lübeck ist heute noch der Chef der Hanse, aber er dirigiert sie nicht.
Ja, also ich möchte auch nicht falsch verstanden werden. Ich möchte nicht eine Welt ohne Regulierungen. Ich bin ja nicht für Chaos, sondern ich möchte, dass die beiden Transaktionspartner bei einem Handel, dass die sich gemeinsam auf Regularien einigen, statt dass sie von einer Partei das von oben herab befohlen bekommen, weil sich dann eine Form ausgibt, dass derjenige, der über potenzielle Konflikte entscheidet, irgendwann anfangen kann, selber dort hinein zu regulieren. Also der Konflikt Verursacher darf nicht Konfliktentscheider sein. Das ist so mein Gedankengang hin. Ein Markt kann sich durchaus frei entwickeln, aber dann wäre es schon reguliert. Nur ein Teilnehmer dessen darf nicht gleichzeitig die Regularien bestimmen und Teilnehmer sein. Das war mein Gedankengang. Gegen Regularien im Allgemeinen habe ich auch nichts.
Ja, völlig richtig. Und das führt eben auch auf die Frage, wie weit kann die Europäische Union Mitgliedsländer zwingen zu bestimmten Maßnahmen, die gar nicht haben wollen. Und das ist ja das große Ziel der EU-Kommission, indem Mehrheitsbeschlüsse geschaffen werden. Es geht aber auch auf den Punkt, auch schon unter den jetzigen Bedingungen zurück, in dem eben Einheitsbeschlüsse gefasst werden müssen, dass man dann, wenn man erkennt, dass bestimmte Maßnahmen der EU für die nationale Seite nur Nachteile schaffen, dass man das nicht mehr übernimmt und sich davon verabschiedet. Das führt eben wieder auf die zwei oder die mehr Geschwindigkeiten. Die EU darf nicht zum Diktator über die Mitgliedstaaten werden. Sie ist ein ausführendes Organ. Sie soll bestimmte Belange der Mitgliedstaaten auf bestimmten Sektoren koordinieren. Aber sie ist keine Regierung. Sie ist auch kein Staat. Sie führt sich manchmal auf, als sei sie ein Staat. Wenn Frau von der Leyen irgendwo auftritt im Ausland, dann stellt sie sich ja an, als wäre sie die Präsidentin von Europa. Ist sie aber nicht.
So kommt es mir auch häufig vor, besonders beim Weltwirtschaftsforum.
Es gibt aber auch Beispiele, wo es ihr misslungen ist. Als sie mal in der Türkei zusammen mit ihrem Ratspräsidenten aufschlug, gab es einen Tisch, an dem der türkische Präsident, also der Erdogan, und der EU-Ratspräsident saßen. Und Frau von der Leyen nicht, die wurde ausgeschlossen. Sie ist ja nur die Generalsekretärin, also eine Verwaltungsbeamtin. Das hat sie unglaublich schwer getroffen. Aber das entspricht der Realität. Sie ist nicht die europäische Staatspräsidentin. Sie ist eine Verwaltungsbeamtin. Und das unterscheidet so ein bisschen auch den deutschen Umgang mit der EU etwa vom französischen. Für die Franzosen ist die EU ein Instrument, das der Realisierung von wirtschaftlichen und anderen nationalen Interessen dienen soll. Für Deutschland ist sie etwas Heiliges. Alles, was aus Brüssel kommt, ist wunderbar. Alles, was aus der nationalen Hauptstadt kommt, ist problematisch. Davon auch muss man sich trennen und eben die EU auf das reduzieren, auf die wirtschaftlichen Leistungen, die sie erbringen soll, aber eben als eine Agentur und nicht als eine Regierung. Deswegen brauchen wir keinen europäischen Außenminister und erst recht keinen Verteidigungsminister.
Was denken Sie, wie es in der Zukunft weitergehen wird? Also ich meine, klar, Sie haben auch keine Glaskugel, aber wenn Sie sich so die nächsten 15 Jahre vorstellen, würden Sie sagen, was wäre Ihr Best-Case-Szenario, Ihr Worst-Case-Szenario oder was würden Sie realistischerweise erwarten? Gehen wir eher in Richtung Vereinigte Staaten von Europa über oder ist eine geistige Wende auch zu erwarten und wir werden wieder eher nationaler oder wird es vielleicht zum kompletten Flickenteppich kommen, weil Sie beschreiben ja auch zusätzlich, dass andere bereits Nationalstaaten zusätzlich teilweise noch zerfallen. Also Katalonien ist so ein Beispiel, die immer wieder darüber sprechen, aber vor allem auf dem Balkan gibt es auch ganz viele solche Konflikte, die teilweise zur Sezession neigen. Also wie würden Sie die kommenden Jahre, vielleicht Jahrzehnte einschätzen? Ich weiß, dass das keine, Sie können das nicht sagen, ja, so kommt's und so nicht, aber nur so als Bauchgefühl Einschätzung.
Das Dümmste, was ein Politikwissenschaftler machen kann, ist, dass er Prognosen ausgibt.
Dann formulieren wir es so, was Sie sich wünschen und also was ist Ihr Traum und was ist Ihr Albtraum?
Das, was ich sehe, sind eben Entwicklungen, die in Europa und zwar in den allermeisten Staaten, von ganz wenigen mal abgesehen, die gegenläufig sind zu dem, was die Europäische Union gegenwärtig darstellt und was sie veranstaltet. Das heißt, es war ja wunderbar abzulesen an dem Theater, das man gegenüber Ungarn aufgeführt hat, indem man die ungarische Regierung zwingen wollte, eine große Zahl von nordafrikanischen oder afrikanischen Migranten in ihr Land zu lassen. Ungarn hat es bis auf den heutigen Tag abgelehnt. Polen macht es ähnlich. Die Slowakei lehnt es ab, in den Ukraine-Krieg verwickelt zu werden. Die italienische Regierung unter Meloni tut, was sie tun kann, um die Migration zurückzuschneiden. Also es sind viele Entwicklungen im Gang in Europa, von Großbritannien ganz zu schweigen, das sich ja bereits verabschiedet hat, aber noch wirtschaftlich teilintegriert bleibt, die der EU es immer schwerer machen werden, ihre Machtfantasien bis zu dem Grad weiterzuentwickeln, auf den sie sie gerne sehen würde. Die Widerstandskräfte wachsen kontinuierlich. Und insofern kann es 5 Jahre, kann es 10 Jahre dauern, dass die EU noch wesentliche weitere Integrationsschritte unternehmen kann, die Nationalstaaten vollständig entmachten, das glaube ich nicht. Dazu ist die Entwicklung der Selbstbehauptung in den Nationalstaaten inzwischen weit genug fortgeschritten. Und ich glaube auch nicht, dass in Deutschland in der gegenwärtigen Situation eine Mehrheit der Bürger der Abgabe der restlichen Souveränität an eine europäische Zentralregierung zustimmen würde. Man will die Vorteile haben, man will über die Grenzen fahren, ohne dass man kontrolliert wird. Man will auf Mallorca mit der gleichen Währung zahlen, die man zu Hause auch hat. Ist ja auch ganz angenehm, dass die europäischen Grenzen offen sind, wissen die Bürger zu schätzen. Die Migranten wissen es noch mehr zu schätzen. Das heißt aber nicht, dass das alles dabei bleiben muss.
Mhm. Lothar Mayer, Dexit zum Für und Wider eines Austritts aus der EU. Es ist, wie gesagt, das einzige Buch, was mir bisher bekannt ist, was den offensichtlichen Titel Dexit trägt und die Entstehung der Europäischen Union ziemlich genau schildert und darüber hinaus dann die Gedanken des Pro- und der Kontra-Argumente gegeneinander abgewägt. Herr Mayer, ich bedanke mich herzlich bei Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Tank. Wiederschauen.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.